Aber ihr wisst, wer der nächste Batman wird, ne?
War der hier nicht der Twilight-Typ oder so?
Genau, ja. Robert Pattinson wird der nächste Batman.
Okay, der wäre in meinem Film nicht geworden.
Er ist ja deswegen gecastet worden, weil er eben in der Leuchtturm so gut angekommen ist. Von daher machen wir da überhaupt keine Sorgen mehr. Ah, jetzt noch einen ersten Trailer, muss ich sagen, ja, bitte gibt's mal den Pattinson, nur her damit.
Und wo wir tatsächlich sehr skeptisch waren, wie zum Geier sie Colin Farrell als Pinguin besetzen wollen. Und du hast ja mal in deiner Filmkiste zu Batman 2 mal erwähnt, krass, was man mit Maske alles machen kann in Bezug auf Danny DeVito als Pinguin. Und jetzt habe ich Bilder gesehen von Colin Farrell als Pinguin und dachte ich so, wow, was man mit Maske alles machen kann. Unfassbar. Habt ihr aber gesehen, wie der jetzt aussieht? Also in dem Film?
Ich hatte krass, gar nicht mehr also, auf dem Schirm, dass noch ein Batman-Film kommt.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren kleinen Filmkritik hier bei Sachbloß. Und zwar geht es heute um einen Film, der schon seit Ewigkeiten eigentlich im Kino sein sollte und jetzt endlich rausgekommen ist, nachdem er tausendmal wegen Corona verschoben wurde. Die Rede ist natürlich von The Batman. Der Batman-Film, auf den sich wirklich, wirklich viele Leute gefreut haben, weil es hieß, es wird mal was ganz anderes gemacht. Es wird endlich wieder gritty, es wird wieder düster, es wird comic-akkurat. Und die Leute waren natürlich gespannt, was der neue Batman-Darsteller so kann. Denn in The Batman wird die Hauptrolle des Bruce Wayne gespielt von Robert Pattinson. Der Mann, der leider bis heute immer noch den Ruf hat, ein glitzernder Vampir zu sein und nichts anderes kann. Deswegen war es sehr, sehr spannend zu sehen, was der so drauf hat und wie der als Batman rüberkommt. Und ja, wie mir das so gefallen hat, das werde ich euch jetzt erzählen. So. The Batman geht fast 3 Stunden lang, ist ein richtig, richtig langer Film und da wurde ja schon im Vorfeld, noch bevor der ins Kino kam, wurde ja schon von allen möglichen Leuten analysiert, ob das jetzt gerechtfertigt ist, dass der so lang ist und also die Frage habe ich von vornherein nicht verstanden, schon gar nicht, bevor man den Film gesehen hat, war so ein bisschen, wenn ein Film 3 Stunden trägt, dann dauert er halt 3 Stunden. Ich muss sagen, die Länge war in Ordnung. Zwischendrin habe ich so ein bisschen geschwächelt. Das lag aber nicht am Film, dass er irgendwie langweilig war oder so, sondern weil ich halt chronisch mal wieder übermüdet war und deswegen so zwischendrin so einen kleinen Durchhänger hatte. Aber prinzipiell muss man sagen, die 3 Stunden vergehen schon ordentlich schnell. Es ist nicht so, dass man zwischendrin denkt so, boah, jetzt könnte man langsam fertig werden, sondern das ist schon spannend genug, dass es diese 3 Stunden trägt, denn diese Zeit braucht der Film auch. Denn wir haben es bei The Batman mit einem, ja, wie soll man so sagen, Krimi-Thriller, Psycho-Krimi-Thriller zu tun. Also der Fokus von The Batman liegt in dem Fall weniger auf krasse Action-Szenen, wie es jetzt vielleicht noch die Nolan-Trilogie oder die ganzen anderen Batman-Filme vorher gemacht haben. Der Fokus liegt nicht auf der Action, sondern auf dem Kern. Element, das der Charakter Batman ursprünglich hatte, nämlich er ist ein Detektiv. Und wird ja oft als der beste Detektiv aller Zeiten bezeichnet und das darf er in diesem Film wirklich unter Beweis stellen. Wir haben es mit einem richtig spannenden Krimi zu tun. Bruce Wayne als Batman ist im 2. Jahr als Batman in Gotham tätig. Die Menschen haben sich an seine Anwesenheit gewöhnt quasi. Die Polizei weiß um ihn. Sie arbeiten so ein bisschen widerwillig mit ihm zusammen. Also er ist im 2. Jahr dabei, aber ist noch nicht komplett in der Rolle angekommen, sondern ist immer noch so ein bisschen in der Experimentierphase. Aber er ist eben ein sehr, sehr guter Ermittler. Und dieses Ermitteln, diesen Kriminalfall, den er da zu lösen hat, nämlich dem Riddler auf die Spur zu kommen, das steht im Mittelpunkt dieses Films und deswegen braucht es auch so ein bisschen diese Zeit, um dass dieser Kriminalfall sich eben entfalten kann. Filme, an die ich denken musste, während ich den Film geguckt habe, waren unter anderem Zodiac und 7. Und das sind lustigerweise 2 Filme von David Fincher, fällt mir gerade auf. Aber gerade 7 ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und wenn der Film mich daran erinnert, dann hat er schon mal ein Stein im Brett bei mir. Denn auch gerade dieses Düstere, diese schon sehr schlechte Stimmung die ganze Zeit, es regnet viel, das erinnert auch daran. Und also an solche Kriminal-Psycho-Thriller-Krimis ich weiß gar nicht, wie ich das Genre nennen soll. Also an solche Filme erinnert das und das hat mal wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wer zum Beispiel die Arkham-Spiele gespielt hat, da geht's ja auch relativ oft drum, dass Batman mit seinen ganzen technischen Gadgets da versucht, irgendwelche Fälle zu lösen und Indizien zu sammeln und so. Das haben wir hier auch. Er hat zum Beispiel Kontaktlinsen, mit denen er alles aufzeichnen kann, was er so sieht. Das heißt, da muss ich nicht alles merken, was er an einem Tatort vorfindet, sondern er kann sich die Aufzeichnung dann später in Ruhe anschauen und da Indizien suchen und so weiter und so fort. Das hat, wie gesagt, mich an die Arkham-Spiele erinnert, was auch eine sehr schöne Referenz ist, weil ich mag die Arkham-Spiele sehr, sehr gern. Also das, der Detektiv in Batman steht hier eindeutig im Mittelpunkt. Nicht zuletzt steht ja das Kürzel DC immerhin für Detective Comics und da sind wir jetzt wieder angekommen.
Die Vorlagen zum Film sind zum einen Batman Year One, The Long Halloween und Hush. Und ob es sich mehr an den Comic oder an den Animationsfilm Hush anlehnt, das ist jetzt ein Spoiler. Das macht nämlich einen großen Unterschied und deswegen sage ich dazu jetzt einfach mal nichts.
Ich habe es ja schon erwähnt, die düstere Stimmung, die der Film ausstrahlt. Nicht zuletzt, weil Gotham City endlich mal wieder so dargestellt ist, wie ich mir das vorstelle, nämlich als die runtergerockte, abgeranzte, von Kriminalität zerfressene Stadt, wie man sich das vorstellt. Wenn man zum Beispiel jetzt das Gotham City aus der Nolan-Trilogie nimmt, die ich auch sehr mag, aber da haben wir zum Beispiel ein Gotham City, das eigentlich quasi nur so eine Mischung aus New York und Chicago ist irgendwie, alles noch sehr, also sehr realistisch, das war ja der Ansatz von Christopher Nolan, dass das alles realistisch sein soll, aber eben sehr clean und es wirkt jetzt auch nicht so, als wäre das ein absoluter Sündenfuhl, sondern es ist halt einfach eine Großstadt in unserer Welt, vielleicht ein bisschen überdreht noch, aber im Wesentlichen sehr realistisch. Hier haben wir zwar auch eine realistische Stadt irgendwie, also anders zum Beispiel als bei Tim Burton, wo das alles sehr künstlich und sehr gotisch angehaucht hier, diese, wo Gotham City so eine Fantasiestadt irgendwie war, haben wir hier so eine durchaus realistisch dargestellte Stadt, aber durch die Farbgebung, durch das ganze Ambiente, das wirkt schon alles sehr runtergerockt, sehr runtergeranzt. Gotham City in diesem Film ist kein Ort, an dem man sein möchte, kein Ort, wo man auf der Straße lang gehen möchte. Es gibt Szenen, wo man sieht, wie irgendwelche Jugendbanden sich einfach auf der Straße oder in der U-Bahn einen auspicken und den dann einfach grundlos zusammenschlagen. Gotham City in diesem Film ist ein zutiefst verkommener Sündenpfuhl. Die Stadt ist von Kriminalität zerfressen und es kommt wirklich, wirklich sehr gut rüber. Nicht zuletzt wegen den Antagonisten, die da auch mitspielen. Wie gesagt, wir haben den Riddler als großen Gegenspieler, der aber eigentlich so gut wie nie persönlich in Erscheinung tritt, sondern immer nur abseits in irgendwelchen Videobotschaften und blablabla. Aber es gibt noch Antagonisten, die ein bisschen mehr in den Vordergrund treten. Das ist zum einen der Pinguin, gespielt von Colin Farrell, was man echt nicht glauben würde, wenn man es nicht weiß, weil ja, wir haben es ja in einem früheren Podcast schon mal drüber gehabt, dass wir uns nicht vorstellen konnten, wie Colin Farrell den Pinguin spielen soll, weil er eben so gar nicht aussieht wie eine der bisher dagewesenen Pinguin-Inkarnationen. Und ja, das Ende vom Lied ist, er hat jetzt eine Maske gekriegt, in der man wirklich, wenn man es nicht weiß, nicht erkennen würde, dass das Colin Farrell ist. Es sieht wirklich, wirklich fantastisch aus, wie das gemacht ist. Also, was das angeht, man nimmt es auf jeden Fall ab, dass das der Pinguin ist. Ich frage mich halt, warum hat man das gemacht? Weil es ist ja schön zu sehen, dass das funktioniert mit der Maske und dass dann nicht, dass er dann am Schluss authentisch als der Pinguin rüberkommt. Aber da frage ich mich halt schon, warum hat man nicht gleich einen Schauspieler genommen, der so aussieht? Warum musste das Colin Farrell sein oder warum hat er nicht eine andere Rolle gespielt? Ist mir nicht ganz klar. Es gibt eine Vermutung habe ich, weil es ist mittlerweile schon so ein bisschen, gibt's Gerüchte, dass es bald eine Serie zum Pinguin geben wird, die auf diesem Film aufbaut, die so ein bisschen seinen Werdegang zur Macht der Unterwelt von Gotham City darstellen soll. Und da könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht ein junger Oswald Cobblepot gezeigt werden soll, wo man dann quasi Colin Farrell vielleicht ein bisschen mit weniger Maske, dass man so quasi diesen Alterungsprozess darstellen kann. Keine Ahnung, das wäre so eine Begründung, die ich mir vorstellen könnte, warum man ihn in dem Film noch mit Maske gezeigt hat, anstatt einfach einen Schauspieler zu nehmen, der eben wie der Pinguin aussieht. Aber naja, wie gesagt, das sieht super aus. Wenn man ist leider so ein bisschen die ganze Zeit versucht rauszufinden, wo man jetzt Colin Farrell erkennt in der Maske. Aber naja, es war jedenfalls sehr, sehr gut. Und auch die Rolle, also er als Pinguin und wie der im Film rüberkommt, ist wirklich sehr, sehr geil. Als dieser noch nicht Oberboss der Kriminalität von Gotham, sondern er ist noch so ein bisschen kleineres Licht, der unter der der unter dem Mafia-Boss Carmine Falcone arbeitet, der dargestellt wird von John Turturro. Auch der macht seine Sache sehr, sehr geil. Man nimmt ihm ab, dass das zum einen ein sehr charismatischer Typ ist und auf der anderen Seite eben ein sehr skrupelloser Gangsterboss, der eben die komplette Macht über Gotham City quasi hat. Er ist quasi der Bürgermeister von Gotham City, aber eben halt aus der Unterwelt heraus und hat diese ganzen korrupten Cops und korrupten Anwälte da unter sich. Und also John Turturro als Carmine Falcone, auch sehr, sehr geil. Wen gibt's noch? Zoe Kravitz als Catwoman, beziehungsweise als Selina Kyle, fand ich eigentlich auch sehr geil. Das ist auch eine sehr coole Catwoman, weil die wieder so ein bisschen down to earth ist, wie eigentlich alle Figuren in dem Film. Also wir haben hier keine Hightech, wir haben hier keine übertriebenen Kostüme. Das ist ja alles sehr, sehr geerdet noch. Und deswegen haben wir jetzt auch nicht Selina Kyle wie noch in The Dark Knight Rises mit einem krassen, abgefahrenen Motorrad und einer Nachtsichtbrille, die sie zu Katzenöhrchen hochklappen kann oder so. Sondern es ist einfach nur eine Frau in einem Catsuit, sprichwörtlich, die und einer Skimütze mit so zwei Nähte, die dann so ein bisschen katzenohrartig aussehen. Aber es ist eigentlich wesentlich, es ist eine Skimaske, die sie aufhat mit zwei Löchern drin. Und die halt eben des Nachts loszieht und Leute beklaut. Insofern ist sie eine sehr, eine Origin Catwoman, so wie sie früher halt war. Macht sie aber sehr, sehr gut. Und auch ihre Chemie mit Batman so, dass die erst gegeneinander und dann miteinander und dann so eine leichte Romanze, die da auftaucht und so weiter und so fort. Das passt alles sehr, sehr gut. Das hat man denen gut abgenommen. Das Einzige, was mich kirre gemacht hat, sind ihre Fingernägel. Sie hat halt, ich meine, ja, sie ist die Katzenfrau, aber sie hat halt wirklich so 3 Zentimeter lange Klauen, wo ich die ganze Zeit immer drauf, ich musste da hinstarren. Ich krieg da Gänsehaut, wenn ich sowas sehe. Und ich musste da immer hinstarren und hab gedacht, wenn die da Leute verprügelt und die kämpft auch wirklich krass und vermöbelt da irgendwelche Handlanger, die kann da nicht mal eine Faust machen mit so, ich verstehe nicht, wie das geht. Egal. Geschmackssache, ich fand die Fingernägel furchtbar ablenkend. Da hätte ich dann lieber wieder so wie bei Michelle Pfeiffer so Handschuhe gehabt, wo sie dann die Krallen so dran hat oder wie bei Black Panther oder so. Aber ihre Fingernägel haben mich total abgelenkt. Aber egal, ansonsten Catwoman war sehr, sehr gut dargestellt und wie gesagt, ihre Romanze beziehungsweise diese Hassliebe zu Batman, das hat auch wirklich sehr, sehr gut funktioniert.
Jeffrey Wright als Lieutenant Gordon ist übrigens auch super. Hatte ich vergessen.
Und ja, wie ist er denn nun, der Batman? Wie gesagt, im Vorfeld gab's ja wieder sehr viel Gemurre und Gemaule. Robert Pattinson als Batman, wie soll das denn hier? Der Glitzervampir und so. Da muss ich nochmal sagen, ey, Robert Pattinson tut mir furchtbar leid, der arme Kerl. Der hat, glaube ich, auch in Interviews schon mal zugegeben, dass die Entscheidung bei Twilight mitzuspielen eine der schlechtesten Entscheidungen seiner Karriere waren, weil es hat ihn zwar zu Bekanntheit und zu Ruhm gebracht irgendwo, aber es hat ihn halt komplett in diese Schublade gesteckt, dass für alle Ewigkeit er jetzt der Glitzervampir ist, der auch nur diese eine Rolle spielen kann. Und er musste sich ja dann mit allen möglichen Indie-Filmen, musste er sich dann erstmal wieder beweisen, was er alles so schauspielerisch drauf hat, um aus dieser Schublade wieder rauszukommen. Zum Beispiel The Lighthouse oder so, da hat er ja brillieren dürfen und war ja dann auch im letzten Christopher Nolan-Film, hier bei Tenet war er ja dabei. Und man muss sagen, also schauspielerisch kann der wirklich was. Und jetzt in The Batman muss ich sagen, das war richtig gut. Das war ein richtig geiler Batman. Der hat es rübergebracht. Er ist halt nicht so bullig wie zum Beispiel Ben Affleck und aber er spielt halt ein bisschen schmaleren Batman, aber trotzdem kriegt das irgendwie hin, dass er beeindruckend rüberkommt. Es gibt ganz oft so Szenen, wo man erst so nur eine dunkle Gasse sieht und dann kommt er so raus, also schon rausgestampft richtig. Also er hat einen richtig beeindruckenden Auftritt, den er da immer hat mit seinen schweren Stiefeln und so. Und auch wenn es dann Kampfszenen gibt, das hat man ja im Trailer schon ein paar Mal gesehen, wie er dann wirklich mit rohster Gewalt da irgendwelche Handlanger dazu klump prügelt. Also man nimmt ihm tatsächlich ab, dass er eine Bedrohung ist, dass er eine Urgewalt ist, vor dem die Gangster tatsächlich Angst haben. Da ist vom Glitzervampir wirklich nichts mehr zu spüren. Insofern, also wer den Film sieht mit Robert Pattinson in dieser Performance und danach immer noch der Meinung ist, dass er nur der Glitzervampir ist, dann tut's mir wirklich leid, der hat von Schauspiel echt keine Ahnung, weil das war wirklich, wirklich geil, was er da abgeliefert hat. Das Einzige, wo er ab und zu mal so ein bisschen an den Edward erinnert, war, wenn er Bruce Wayne ist, weil er wirklich auch sehr, sehr fahl und auch so ein bisschen emo rüberkommt mit seinen dunklen Haaren, die ihm so ins Gesicht fallen und so. Er macht so ein bisschen einen Emo-Eindruck und dieses, dieses Bleiche und so. Das ist aber gewollt. Es wird nämlich im Film auch so ein bisschen etabliert, dass er quasi jetzt das Geschöpf der Nacht ist und dass jemand, der halt quasi nur nachts unterwegs ist und die Tage mehr oder weniger verschläft, dass das halt was mit ihm macht und dass er auch so ein bisschen lichtempfindlich ist. Man sieht ihn, dass er dann, wenn die Sonne scheint, dann immer eine Sonnenbrille trägt und so, weil er eben nur noch die Nacht gewohnt ist und so. Also so ein bisschen so gewollt, dass er ein Geschöpf der Nacht ist und deswegen wirkt er so ein bisschen bleich. Und da könnte man sagen, ja, da scheint noch so ein bisschen der Twilight-Vampir durch, aber ansonsten Robert Pattinson als Batman, geil, war wirklich geil. Und ich freue mich drauf, wenn mehr davon kommt. Es ist noch nicht ganz klar, was jetzt in Zukunft kommt, ob noch eine Serie oder noch ein Film oder was. Das wird jetzt alles, beschlossen. Aber ich gehe schwer davon aus, dass wir noch mehr Filme von Matt Reeves oder, also, dass wir diesen Batman noch fortgesetzt sehen, abseits von den anderen DC-Filmen, die es gerade gibt. Also, diese ganze Suicide Squad und Justice League und was da alles gibt, das wird ja jetzt schon Seitenarm und die The Batman-Reihe wird, glaube ich, davon losgelöst bleiben. Hoffe ich jedenfalls. Also wenn sie das dann irgendwann anfangen zu vermischen, dann das kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert, weil der Batman und Gotham City, so wie es in dem Film dargestellt ist, ist wirklich sehr, sehr geerdet. Alles sehr normale, in Anführungszeichen normale Menschen, die da auftauchen, sowohl die Helden als auch die Bösewichte. Da haben wir, wie gesagt, den Pinguin und den Riddler. Da würde jetzt ein Bösewicht wie zum Beispiel Ra's al Ghul oder Poison Ivy oder Mr. Freeze, also diese ganzen etwas übernatürlich angehauchten Bösewichte oder auch Helden, die übernatürliche Fähigkeiten haben, die würden da total rausstechen und auffallen. Deswegen glaube ich nicht, dass die das vermischen. Ich glaube, die wollen ja jetzt sowieso mit dem Multiversum, macht der DC jetzt da auch den gleichen Krempel. Ich glaube, die lassen das getrennt und es wäre auch gut so. Dann haben wir eben auf der einen Seite die kunterbunte Fraktion mit Aquaman und Flash und so, Superman. Und auf der anderen Seite die etwas geerdeteren, gritty Filme wie The Batman oder von mir aus auch der Joker. Und ja, da bin ich mal gespannt, ob da mehr von kommt. Ein paar Negativpunkte habe ich schon aber auch noch, auch wenn die jetzt mich nicht jetzt groß rausgerissen haben. Zum einen, also ein Positivpunkt ist Alfred, gespielt von Andy Serkis. Das war sehr, sehr cool. Allerdings haben wir von ihm viel zu wenig. Das war sehr, sehr schade. Man sieht so zwei, drei Szenen mit Alfred und Bruce Wayne, wie die sich unterhalten. Und das ist auch sehr, die Chemie zwischen den beiden wird schon deutlich. Aber man erfährt jetzt im Film nicht so richtig, warum die zwei jetzt so eine enge Verbindung haben. Der Film verzichtet auch endlich mal auf die Origin-Story von Batman. Man sieht jetzt also nicht die Szene in der Gasse, wo die Eltern erschossen werden. Es fallen keine Perlen oder weiße Rosen in den Dreck. Und ne, diese eine Szene, die es quasi in jedem Batman-Film gibt, die bleibt da weg. Kennen wir ja mittlerweile alles. Und ja, vielleicht auch deshalb versäumt der Film so ein bisschen einem die Beziehung zwischen Alfred und Bruce Wayne darzustellen. Ja, man muss eben wissen, dass Alfred der Ziehvater von Bruce Wayne ist und ihn quasi liebt wie sein eigenes Kind und so. Das muss man wissen, weil der Film erzählt es einem leider nicht. Und es macht so ein paar Szenen im Film so ein bisschen weniger gewichtig, weil man eben diese Beziehung, die baut sich in dem Film nicht auf, die muss man einfach vorher. Man muss das einfach glauben, dass die da ist. Ja, und apropos weniger gewichtig, was mir in dem Film so ein bisschen gefehlt hat, ist ein krasses Finale. Also am Schluss, klar, es gibt ein großes Finale, aber was mir so ein bisschen gefehlt hat, sind so ein paar Szenen, die so richtig so, boah, die richtig nachwirken. Das hatte zum Beispiel die Nolan-Trilogie hatte das immer wieder mal, gerade bei The Dark Knight gibt es zum Beispiel die Szene am Schluss, wo die mit den zwei Fähren, wo dann die Passagiere auf den Fähren entscheiden müssen, wen sie jetzt, ob sie sich jetzt selber sprengen oder die anderen. Oder der Tod von wie heißt sie? Rachel. Sehen die also richtig in die Magengrube fahren, wo man sagt, boah, das war jetzt richtig krass. Gerade bei so einem Film, der so heftig und so düster ist, hat mir das am Schluss so ein bisschen gefehlt, so eine Szene, wo ich denke, so, boah, das war jetzt richtig übel. Das war so ein bisschen schade. Da hätte ein bisschen mehr sein dürfen. Und es gibt zum Beispiel auch Szenen, ich sage jetzt nicht, was es ist, die wirken erst krass und werden dann wieder entschärft. So, das, da war der Film teilweise so ein bisschen inkonsequent, was schwere Entscheidungen angeht, sage ich jetzt mal. Da wäre es schöner gewesen, wenn er sich noch ein bisschen mehr getraut hätte, um dem Zuschauer noch so ein bisschen mehr quasi in die Magengrube zu hauen. Ja, da war das, deswegen fand ich das Finale war zwar gut, es war doch tolle Bilder und es war alles schon irgendwie krass und stimmig und auch eine runde Sache, aber es war nicht so der Impact da. Das hätte ich gerne noch so ein bisschen krasser gehabt, tatsächlich. Ja, und gerade was das große Finale angeht, es gab so zwei, drei kleine Sachen, da hätte man vielleicht vorher mal etablieren können, dass das da ist. Auch da müsste ich jetzt spoilern, um das zu erklären, aber es passieren so zwei, drei Dinge. Da hätte man vorher vielleicht mal so einen Establishing-Shot machen sollen, damit man ein bisschen als Zuschauer merkt, aha, so und so ist die Situation, damit später die und die Konsequenz daraus gezogen wird und man auch dann versteht, was da jetzt genau passiert ist. Wie gesagt, ohne zu spoilern, ist das jetzt schwer zu erklären, aber es gab so zwei, drei Sachen, wo man auch das Gefühl hat, da wurde vielleicht was geschnitten, was das besser erklärt hätte. Aber ja, okay, das sind so Kleinigkeiten, das hat mich so ein bisschen gestört im Nachhinein. Aber hat mir den Film auch nicht kaputt gemacht. Und ja, im Wesentlichen würde ich sagen, das war's auch schon an Negativpunkten. Ansonsten würde ich sagen, das war ein richtig, richtig, richtig geiler Batman-Film. Er wird jetzt immer verglichen, ist es jetzt der beste Batman-Film aller Zeiten oder was? Oder war er jetzt besser als Dark Knight oder ist er besser als der Original-Batman? Das ist immer so ein bisschen müßig, je nachdem, was man halt für eine Vorliebe hat, was Batman angeht. Ich mochte den jetzt wirklich sehr, sehr gern, weil ich mag gerade diesen Detektiv-Aspekt von Batman sehr gern. Ich mochte ihn ja in Justice League und diese andere Batfleck-Nummer, die da jetzt gerade bei DC läuft, mochte ich ihn ja gar nicht, weil er da ja nur so ein Sidekick von Superman ist. Also hat er ja gar nichts zu tun irgendwie. Und deswegen kann ich den schon mal ausklammern. Und den Christopher Nolan Batman fand ich ja bis jetzt eigentlich quasi uneingefochten als den besten. Dark Knight war mein absoluter Lieblings-Batman-Film. Aber der jetzt ist ein harter Anwärter auf meinen Lieblings-Batman-Film. Ich müsste jetzt vielleicht noch mal in mich gehen, den vielleicht noch mal gucken und mal vergleichen, so was ich jetzt an wem besser fand. Aber Der trifft schon sehr genau meine Lieblings-Batman-Inkarnation, so diese Mischung aus realistisch und trotzdem düster und alles irgendwie, dass sich Gotham City so ein bisschen wie so eine Parallelwelt anfühlt und so. Meine absolute Lieblings-Inkarnation von Batman ist übrigens immer noch die Arkham-Reihe, die Arkham City, Arkham Asylum-Spiele, weil da eben diese Mischung aus realistisch und trotzdem gibt's diese abgefahrenen, übernatürlichen Bösewichte, dass das irgendwie so alles so schön verheiratet wurde. Das ist meine Lieblingsinkarnation von Batman. Bis auf diesen übernatürlichen Teil kommt dieser Film da schon sehr, sehr, sehr nah ran. Gerade auch durch diese ganzen investigativen Sachen mit, diesen Kriminalfall, der da gelöst wird und so. Insofern, wenn ihr lieber den gritty Batman mögt und nicht den etwas lustigeren Batman, den es ja auch gibt, also wenn ihr lieber den düsteren und vor allem auch einen Batman, der düster wirken kann, ohne dass er die Stimme verstellen muss. Er redet einfach ganz normal. Also ich habe die deutsche Synchro geschaut und der kommt gut rüber, ohne dass er jetzt irgendwie einen Stimmverzerrer braucht oder wie der Nolan Batman die ganze Zeit spricht, als hätte er eine Stange Marlboro geraucht. Also wenn ihr lieber den düsteren, gritty Batman braucht, dann ist dieser Film genau was für euch. Ihr braucht natürlich Sitzfleisch, weil 3 Stunden ist halt schon wirklich lang und er wird ohne Pause gezeigt, zumindest in dem Kino, in dem ich war. Und ich würde auch fast sagen, also ich weiß nicht, wie der gerade im Kino ankommt, so generell, was die Boxoffice-Zahlen angeht. Ich weiß nur, ich saß gestern in einem Kino, da war er noch nie, also ist noch nicht mal eine Woche im Kino läuft der Film und es war niemand im Kino. Niemand. Es waren 2 Leute, glaube ich, außer mir, waren noch da. Ansonsten leerer Kinosaal. Was ist da los? Also ich weiß nicht, ob der Film gerade floppt. Das passiert ja momentan öfter mal, weil die Leute nicht mehr ins Kino wollen. Vielleicht noch wegen Corona, man weiß es nicht. Aber ich würde sagen, wenn ihr könnt, dann geht auf jeden Fall in den Film ins Kino. Das lohnt sich auf jeden Fall. Guckt, wenn es noch irgendwie geht, dass ihr vielleicht ein Kino mit Dolby Atmos kriegt. Ich hatte keins leider, aber allein der Soundtrack und das Sounddesign von dem Film sind auch wieder wirklich geil. Michael Giacchino war wieder am Werk. Hat einen richtig, richtig, richtig fetten Soundtrack abgeliefert. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, sucht euch ein Kino mit dem besten Soundsystem, das es so gibt. Das bläst euch auf jeden Fall in den Sitz 3 Stunden lang. Und dann würde ich sagen, ja, Batman-Freunde, geht auf jeden Fall rein. Alle anderen auch. Ihr kriegt einen geilen Krimi zu sehen. Und das würde ich sagen, war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch diese Art von Filmkritiken gefällt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Soll ich sowas öfter wieder machen oder lieber wieder mich anderen Sachen widmen? Das könnt ihr mir gerne so ein bisschen Feedback geben, was euch momentan besser gefällt. Wenn ihr mich unterstützen möchtet in meinem Tun, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne auf Patreon, auf Ko-fi oder neuerdings auch über PayPal Me. Da könnt ihr mir einen kleinen Obolus in den Trinkgeldhut schmeißen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten, ja, wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, Mittag, Morgen, wann auch immer ihr euch das angeschaut habt. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann.